Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte geopolitische Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 26. August 2015. 25. Gestern habe ich eine besondere Sondersendung von Weltwoche Daily aufgezeichnet. Erstmals in der Höhe von 2758 Meter über Meer auf dem Gipfel des Spitzbadella im Oberengadin. Und ich habe dort nachgedacht über die schweizerische Freiheit aus den Bergen und wie sie unser Land geprägt hat. Aber das ist auch interessant für nicht-schweizerische Zuschauer, denn wir haben hier ja im Alpengürtel viele Berge und da dürfen sich auch die Italiener angesprochen fühlen, die Österreicher, die Deutschen, denn wir haben alle dieses Bergler-Element, dieses Bergler-Moment in uns drin. Und heute leben wir ja in Zeiten, in denen die Städte glauben, unisono den Ton, den rot-grünen Ton angeben zu können. Die Städte halten sich da sozusagen für die Krone der Schöpfung. Falsch. Wichtige Errungenschaften, vor allem was die Freiheitlichkeit unserer Kultur angeht, diese Errungenschaften, die kommen insbesondere auch und gerade aus den Bergen. Und wenn Sie das Philosophische, ich beziehe mich übrigens da auf keinen geringeren als den britischen österreichischen Philosophen Karl Raimund Popper. Wenn Sie das Philosophische etwas weniger anspricht, dann genießen Sie einfach die fantastische Aussicht auf die Bergwelt von Graubünden. Jetzt aber ein Live-Read, eine gesprochene Werbeanzeige. Wer glaubt, an der Börse gehe es um schnelles Reichwerden, der irrt. Das Buch «Aktien – souverän investieren» von André Kistler, dem Schweizer Aktienpapst, zeigt einen besseren Weg. Klug anlegen mit System und Weitsicht. André Kistler, der Apple an die Börse begleitete und eine der renommiertesten Vermögensverwaltungen der Schweiz mitgründete, teilt darin das Beste aus jahrzehntelanger Erfahrung. Das Buch richtet sich an alle, die ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen und langfristig vorsorgen wollen. André Kistler zeigt einfach und verständlich auf, wie man Fehler vermeidet, Chancen erkennt und ohne Spekulationsdrama investiert. Das hochinteressante Buch «Aktien souverän investieren» von André Kistler ist jetzt auf buchhaus.ch erhältlich. Buchhaus.ch, André Kistler, «Aktien souverän investieren», Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Selenskyj, der ukrainische Präsident, Angriff auf ein EU-Mitglied. Ja, es sind Ungeheuerlichkeiten, die jetzt passieren, aber die deutschen Journalisten schlafen, die Medien, die Politik, sie will davon nichts zur Kenntnis nehmen, denn Selenskyj ist natürlich ein Heiliger in diesen Kreisen. Für mich allerdings nicht mal ein Scheinheiliger. Ich habe ein sehr negatives Bild von diesem Präsidenten. Bei aller Rücksicht und bei allem Verständnis für die schwierige Lage, in der er sich befindet, in die er sich allerdings auch selber manövriert hat und jetzt natürlich eine brandgefährliche Rolle spielt, ganz nüchtern betrachtet, ohne Moralismus, Selenskyj ist einer der gefährlichsten Politiker unserer Zeit. Das heißt nicht, dass die Russen da alles richtig gemacht hätten. Im Gegenteil, ich verurteile auch diesen Überfall auf die Ukraine, habe ich immer gemacht. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt hier, denn der Einmarsch der Russen in die Ukraine hat natürlich geopolitische Gründe, die weit, weit vor die sogenannte Zeitenwende vorausgehen. Auch der Anteil der Amerikaner ist da ganz wichtig. Faktisch haben die NATO-Staaten diesen Krieg mit heraufbeschworen und Präsident Putin, ihm ist immerhin zugute zu halten, dass er versucht hat, bis zuletzt auf diplomatischem Weg eine Lösung zu finden. Aber Kriege, so schlimm sie sind, sind eben auch da realpolitisch betrachtet die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Also, wir entschuldigen da gar nichts, wenn wir auf schärfste Art und Weise das kritisieren, was der ukrainische Präsident jetzt gerade abzieht. Bereits am Wochenende sind da die entsprechenden Ausschnitte auf dem Internet zu sehen gewesen. Was ist passiert? Die Ukrainer haben angegriffen die russische Rohölpipeline Druzhba, Freundschaft. Die leitet russisches Rohöl unter anderem, also früher natürlich nach ganz Europa, aber viele boykottieren das jetzt, aber in der Slowakei und in der Ukraine bezieht man weiterhin dieses Rohöl und die Ukraine wäre eigentlich gehalten, diesen Durchlauf zu gewährleisten. Jetzt im Zuge ihrer Eskalationsstrategie, Langstreckenwaffen, Gegenangriff, Sie kennen diese Stichworte, ich habe sie hier gebracht, auch eine Attacke auf diese Rohstoffpipeline. Die Ukraine hier also zertrümmernd unterwegs und die Ungarn wehren sich. Ministerpräsident Orbán, vor allem aber Außenminister Sziarto, haben appelliert an Kiew, man möge sich an die Verpflichtungen halten und diese Angriffe unterlassen, worauf Selenskyj auf eine wirklich sehr aggressive Weise, wenn auch lachend, hämisch, höhnisch, ironisch, lachend, je nach Färbung, wie Sie das verstanden haben, den Ungarn droht und sagt, ja, Freundschaft sei für uns eigentlich immer wichtig gewesen mit Ungarn, aber jetzt liegt das in eurer Hand und er ruft den Slowaken und den Ungarn zu, ja, ihr müsst halt eure Rohölversorgung diversifizieren, also mit einer fast schon flapsigen Beiläufigkeit diktiert da der Mann im Kreml zu Kiew, im Kiewer Präsidentenpalast, diktiert er da den EU-Staaten Slowakei und Ungarn, wie sie ihre Energieversorgung zu organisieren hätten. Das sind also Angriffe auf EU-Mitgliedstaaten. Jetzt könnte man ja meinen, dass so etwas in der EU einen Aufschrei auslöst, zum Beispiel in Deutschland, in den deutschen Medien oder in Brüssel. Aber Fehlanzeige, da liest man überhaupt nichts. Auch die Medien schieben das eher an den Rand. Eine fürchterliche Episode, die einmal mehr illustriert, was sich da der ukrainische Präsident herausnimmt und auch wie unehrlich seine Freundschaftsbeteuerungen, die er da immer wieder vorgenommen hat, wie die eigentlich sind. Und er hat gleich noch angefügt, dass er gar nicht einverstanden sei, dass Ungarn sich gegen den EU-Beitritt der Ukraine stelle, sozusagen die Abstrafung Ungarns jetzt, die kriegerische Abstrafung durch Angriff auf eine Energiepipeline, aufgrund auch von politischen Stellungnahmen der ungarischen Regierung. Das ist eine Ungeheuerlichkeit und ich bin sehr gespannt, ob die EU hier die Kraft hat, da noch etwas zu sagen, sich da entsprechend vernehmen zu lassen. Dann hat es ein Ministertreffen gegeben in Deutschland mit Bundeskanzler Merz. Und da finde ich jetzt interessant, in den Morgennachrichten, da wird also schnell gesagt, nein, das sei also kein Krisentreffen gewesen, sondern ein normales Treffen. Meine Damen und Herren, wenn jetzt ein normales Treffen stattfindet in Deutschland, ist das ja zwangsläufig ein Krisentreffen, weil es gibt so viele Krisenerscheinungen in der Bundesrepublik. Also wenn die Minister über irgendetwas anderes reden würden, dann hätten wir eine Regierungskrise, weil diese Regierung nicht in der Lage ist, die Krise in der Wirklichkeit zu erkennen und entsprechend auch Handlungen einzuleiten. Also eine etwas kuriose sprachliche Differenzierung heute Morgen. Dann gibt eine Studie zu reden in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit, und zwar eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung IAB. Und gemäß dieser Studie sind die 2015 nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge zu einem Großteil in den Arbeitsmarkt integriert. Das teilte das Institut am Montag in Nürnberg mit. Die Beschäftigungsquote der 2015 eingewanderten Geflüchteten belief sich demnach 2024 auf 64%. Da hat die Welt heute Morgen einen kritischen, kommentierenden Bericht dazugesetzt und die melden also Zweifel an der Triftigkeit dieser Messwerte. Wäre ja schön, wenn das gelingen würde, aber es gibt jetzt da auch skeptische Stimmen, die sagen, die Stichprobe sei viel zu klein gewesen, man habe viel zu wenige befragt, die Untersuchungsmethode sei nicht geeignet, ist dermaßen weitgehende Schlussfolgerungen zu treffen. Wir sind gespannt, auch da wird weiteres noch herauskommen. Dann haben wir in Deutschland eine Diskussion über das Wehrdienstgesetz, das man hier wieder rückgängig macht, was ja von Vorgängerregierungen eingeleitet bzw. beschlossen wurde, nämlich die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht. Ich bin ein Befürworter der allgemeinen Wehrpflicht, aber vor dem Hintergrund einiger Aussagen und vor allem auch vor dem Hintergrund einer gewissen politischen Orientierungslosigkeit in der Bundesrepublik, so wie ich sie wahrnehme, bin ich ein Skeptiker, was die Motivation jetzt dieser ganzen Aufrüstung, dieser Aufrüstungsorgie geradezu in weiten Teilen der Europäischen Union, was das angeht, vergessen wir nicht, der deutsche Kanzler Friedrich Merz hat vor einigen Monaten gesagt, Deutschland solle die Bundesrepublik wieder die konventionell stärkste Armee in Europa haben. Er hat das sehr stolz damals in die Mikrofone diktiert. Ich habe mich gefragt, ob das eigentlich in allen EU-Zentren so gut ankommt, wenn die Deutschen plötzlich wieder konventionell die stärkste Armee in Europa haben wollen. Was denken wohl die Franzosen? Was denken die Briten? Was denken andere Länder, die ja vor noch nicht allzu langer Zeit auch unter der deutschen Wehrmacht, unter dieser ganzen Militärmaschinerie zu leiden hatten? Nicht, dass ich das heute in irgendeiner Form gleichsetzen möchte, schon gar nicht, auch nicht in ein sozusagen gleiches galaktisches Umfeld stellen. Das sind völlig andere Bezüge, ganz andere Zeiten. Aber es fällt eben doch auf, dieser ja eben pausbäckige, hackenschlagende Tonfall, der bis weit in die Medien hinein geht. Auf jeden Fall die Wehrdiensteinführung, die Wiedereinführung vor dem Hintergrund der stärksten Armee in Europa, die sich dann ja rüsten soll für einen Angriff von Seiten Russlands. Dazu wäre viel zu sagen, vielleicht nur so viel, wenn diese ganze Hochstilisierung, wenn man so will, diese außenpolitische Paranoia, wenn sie am Schluss dazu dient, dass wir wieder verteidigungsfähige Armeen haben, in einigen europäischen Staaten, auch in wichtigen europäischen Staaten, dann ist das vom Resultat her zu begrüßen, wenn auch von der Motivation her kritisch zu sehen. Mehrere linksextremistische Aktivisten haben am Morgen in Rendsburg das Büro des deutschen Außenministers Johann Wadephul, CDU, blockiert, um gegen die Inhaftierung von Maya T. in Ungarn zu protestieren. Sie wollen damit auf die Haftbedingungen und die Tatenlosigkeit Wadephuls aufmerksam machen, wie die Turbo-Klima-Kampfgruppe Kiel mitteilte. Das schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute Morgen. Die Turbo-Klima-Kampfgruppe Kiel, dass so eine Organisation überhaupt erlaubt ist mit so einem Namen. Klimakampfgruppe, das klingt ja wie Wehrsportgruppe oder wie diese früheren neonazistischen oder nazi-nostalgischen Militärvereine. Eine Klimakampfgruppe, die sagt ja schon in ihrem Namen, dass sie ein ziemlich, könnten wir sagen, militantes Verständnis zu haben scheint, was die Durchsetzung ihrer klimapolitischen Vorstellungen angeht. Und in einem sonst ja so empfindsamen, so moralinsensiblen Umfeld wie etwa den deutschen Medien finde ich es bemerkenswert und was auch den Verfassungsschutz angeht, dass so eine Organisation, die Turbo-Klimakampfgruppe Kiel, dass es so etwas überhaupt geben kann in diesem Deutschland. Also ich glaube, sie leben heute als AfD-Wähler oder gar als AfD-Mitglied, werden sie da schärfer beobachtet als möglicherweise so eine Klimakampfgruppe. Aber das sind jetzt keine gesicherten Nachrichten, das ist mehr ein Bauchgefühl, dem ich hier Ausdruck verleihe. Europa, die EU im Zuge der allgemeinen Instabilität, das ist auch noch interessant, der französische Premierminister Bayrou will die Vertrauensfrage stellen. Mit dieser Entscheidung könnte die französische Regierung in wenigen Wochen stürzen. Einfach interessant zu sehen, dass die Exponenten, die ja vor kurzem noch sich ein Stelldich eingegeben haben in Washington, da wie die Schüler aufgereiht wurden im Oval Office oder an diesem Diskussionstisch, an diesem Medientisch im Weißen Haus zusammen mit dem amerikanischen Präsidenten, das sind Regierungen, die sich auf ganz dünnem politischem Eis bewegen. Und das ist eben Ausdruck der Tatsache, dass wir natürlich auch in der Europäischen Union, in Europa eine ganz intensive politische Auseinandersetzung haben, einen eigentlichen Richtungsstreit. Der ist in den USA entschieden worden. Donald Trump hat hier noch einmal wider Erwarten gewonnen und sich gegen diese ganze linke, woke, politisch korrekte Ideologie durchgesetzt, gegen die Linke, Aber in der Europäischen Union läuft das anders. Wir haben auch nicht so, sagen wir, schwarz-weiße, zweiseitige Systeme, zum Teil mit mehreren Parteien etc. Aber wir spüren natürlich, wir haben genau die gleichen Auseinandersetzungen. Man merkt auch hier, dass das Linke, Grüne, Woke, das ist am Zusammenbrechen. Aber die Regierungen, die wir heute haben, die kommen noch aus diesem Zeitgeist. Auch wenn sie pro forma oder auf dem Papier zum Teil bürgerlich sind, so sind es eben doch so quasi halbbürgerliche oder halb- oder semikonservative Parteien, die sich eben nur mit Mühe und Not an der Macht halten können. Also die Instabilität in der EU nimmt zu. Gleichzeitig versteift sich aber auf Seiten dieser, ja eben auf dünnem Eis, in den Seilen hängen, in diesen Seilen hängenden Regierungen, verstärkt sich hier sozusagen das Kriegswollen und die Entschiedenheit und die Entschlossenheit. Und das ist eine ganz unheilvolle, wie ich meine, eine ganz gefährliche Mischung, wenn sich zunehmende Ohnmacht mit wachsender Kriegsversessenheit verbindet. Dann kommt natürlich immer auch die Verlockung des Ausnahmezustands, sozusagen der emotionale Überschwang ins Spiel, und es fehlt die Rationalität, es fehlt die Sachlichkeit. Gleichzeitig bilden sich ja diese auf sehr dünnem Eis wandelnden Politiker ja ein, sie seien befugt, der ganzen Welt den Tarif durchzugeben. Dabei sind sie nicht einmal in der Lage, die Probleme in ihren Ländern zu lösen. Das sind so die Widersprüche, die einem bei einer Schlagzeile, wie hier jetzt eben zu Frankreich, in den Sinn kommen. Chaos in der niederländischen Übergangsregierung, auch da ist es sehr fragil und unsicher nach dem Rückzug da der Wilders-Partei. Trump ruft an, aber Modi geht nicht ran. Auch ein Thema in den Medien, der West-Ost-Kurs, der Slalom-Kurs, wenn man so sagen möchte, von Indien, sehr kritisch beurteilt hier in den deutschen Medien. Ja, Indien möchte da auf allen Hochzeiten tanzen, das wird nicht gut gehen. Bin ich sicher. Ich glaube, das geht gut, wenn Indien das macht. Aber eben in den deutschen Medien hat man diese Mentalität des Entweder-Oder, so als ob man sich da auf eine Seite schlagen müsste. Dann hat ein Emma-Artikel von Helmut Scheben großes Echo ausgelöst. Es geht um die Kinderverschleppungen, Deportationen, Kindsentführungen, wie es da in unserem Mainstream heißt, von Russland in der Ukraine. Die Russen bestreiten das alles. Sie sagen, wir entführen gar niemanden, aber wir bringen diese Kinder in Sicherheit. Ich habe dazu ja mal ein Interview gemacht und einen unglaublichen Shitstorm da aus diesen politisch korrekten Kreisen geerntet. Ich habe ein Interview gemacht mit der Verantwortlichen, der Kinderverantwortlichen von Russland. So etwas gibt es dort, und habe ihr die Möglichkeit gegeben. Audiatur et altera pars. Die Angeschuldigte möge sich verteidigen. Sie ist ja angeklagt vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, wie auch Präsident Putin, wegen dieser Kinderentführungen der angeblichen, der mutmaßlichen. Das ist übrigens interessant, nicht die mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen von Bucha stehen da zur Anklage in Den Haag, sondern dieser Sachverhalt da mit den Kindern. Die Russen streiten das alles ab, sie weisen das zurück, und jetzt steht in der Emma ein Artikel von Helmut Scheben, einem früheren Tagesschau-Mitarbeiter in der Schweiz und angesehenen Journalisten, der eben auch außerhalb des Mainstreams steht. Der publiziert ab und zu auch in der Weltwoche, ich schätze ihn sehr, ist ein sorgfältiger Journalist, und er hat jetzt hier die Widersprüche aufgedeckt. Und das wird jetzt natürlich verdammt und heruntergefräst und kritisiert mit aller Empörung. Aber genau das ist Journalismus, meine Damen und Herren, dass man eben diesen Gerichtshöfen der Moral, die keine Prozessordnung kennen, dass man da entgegenhält. Und ich habe das damals schon gesehen, als ich 2023 in Moskau war und mich eben mit dieser Frau Maria Belova unterhalten habe, dass hier offensichtlich die Toleranz, die andere Sicht zu hören, auch eine Verteidigung zuzulassen. Ich bezeichne mich ja manchmal als den Pflichtverteidiger aller Verfemten und Verdammten, dass so etwas offenbar nicht mehr drin liegt. Die Volksgerichtshöfe der Medienmoral betreiben da ihr unheilvolles Geschäft. Und da muss man als Journalist dagegenhalten. Bravo Emma, bravo Helmut Scheben, dass sie da den Mut gehabt haben, entsprechende Akzente zu setzen. Im rechtsstaatlichen Sinne, das ist ein Grundelement des Rechtsstaats, das hier die Zeitschrift Emma vertritt, indem sie eine andere Sicht bringt, die dieser Verurteilungs dieser ganzen Verurteilungsgeballtheit entgegentritt. Das ist wichtig, denn wenn alle in die gleiche Richtung marschieren, wenn sich alle gegenseitig hochschaukeln in ihrer absoluten Überzeugtheit, auf der Grundlage von gar nicht vorhandenen Fakten oftmals, der Mensch neigt ja dazu, sich zu verrennen, umso wichtiger ist es, dass wir diese Stimmen haben, diese Gegenstimmen. Aber die Journalisten, jetzt haben wir schwarz auf weiß, die haben es eben lieber konform, die haben es eben lieber, wenn nicht widersprochen wird. Das ist die große Lebenslüge des Journalismus. Viele Journalisten sehen sich ja als kritische Robin Hoods, als Rebellen und Kämpfer für das Gute. Oft sind sie einfach nur die Türsteher und Bewacher des Mainstreams, die Zerberusse der politischen Korrektheit. Und wehe, einer kommt auf die Idee, eine andere Meinung zu haben. Nein, wichtig und gut, bravo, dass die Emma hier ihre Dissidente, ihre unbequeme Rolle spielt. Ganz zum Schluss nur ein kurzer Hinweis. Ich rede ausführlicher darüber in der Schweizer Ausgabe. Ein tolles Buch. Wir leben ja nicht nur von der Politik und von diesen Gräulichkeiten, mit denen wir uns da befassen müssen. Nein, es gibt eben auch den Eskapismus, die Realitätsflucht, allerdings in ein interessantes Feld. Ian Fleming, neue Biografie. Ian Fleming ist der Mann, der James Bond erfunden hat, aber von James Bond dann auch gekillt wurde. Das ist gewissermaßen die These dieses Buchs. Er hat ein Monster geschaffen, Ian Fleming, das ihm zu Ruhm und Reichtum und später Anerkennung auch als Schriftsteller verholfen hat. Aber der gleiche James Bond hat eben auch mit seiner Lizenz zum Töten seinen Urheber, seinen Erfinder zur Strecke gebracht. Das ist gewissermaßen eine der Pointen. Aber dieses Buch hat noch viel andere Qualitäten. Es erzählt die Geschichte des 20. Jahrhunderts, der Weltkriege, des Kalten Kriegs, aus der Perspektive dieses Schriftstellers, aus einer ganz interessanten britischen Familie, der alle kannte, und eben auch aus der Perspektive der Populärkultur, der vielleicht bekanntesten Filmfigur der Menschheitsgeschichte. Ich weiß nicht, wie viele Prozent der Menschheit schon jemals einen James-Bond-Film gesehen hat, aber ich glaube, das geht dann weit, weit über 50%. Also hier haben wir es mit einem riesigen Phänomen, einem Phänomen der obersten Hubraumklasse zu tun. Und der Mann, der James Bond erfunden hat, ist noch interessanter als James Bond selber, allerdings komplett zum Verschwinden gebracht worden hinter der Figur, für die man ihn heute gar nicht mehr kennt. Das ist ein hochinteressantes Buch, toll geschrieben von Nicholas Shakespeare. Mehr darüber in der schweizerischen Ausgabe, die ich Ihnen übrigens auch wärmstens ans Herz legen kann. Ich wünsche Ihnen einen tollen Tag und einen wunderbaren Start auch in den heutigen Dienstag. Wir melden uns zurück. Bleiben Sie dran. Die andere Sicht, Weltwoche. Abonnieren Sie unsere Zeitung, abonnieren Sie unsere auch Internetangebote, die Ihnen einen anderen Blick auf die Phänomene bieten, mit denen Sie sich täglich auch gerade im deutschen Medienmainstream herumschlagen müssen. Merci vielmal, bis später.